Wenn wir auf der geografischen Reise unterwegs sind, nämlich nach Deutschland, und darf dort aus unserer Schwester-Asi-Gesellschaft, Asi-Deutschland, Dr. Gerhard Paderatz begrüßen. Gerhard Paderatz ist Präsident von Asi-Deutschland und gleichzeitig innerhalb von Asi-Europa hat er die Verantwortung für Mitgliederwachstum übernommen. Mitgliederwachstum heißt nicht nur neue Asi-Mitglieder zu finden, sondern vor allen Dingen auch neue Länder mit der ASI-Idee zu erreichen. Es gibt ja noch einige europäische Länder, wo es keine ASI-Organisation gibt. Und das ist vor allen Dingen das Herzensanliegen von Gerhard.
Vielen Dank. Christiane hat mir gesagt, ich kann über alles sprechen, was ich will, nur nicht über 20 Minuten. Da war ich erleichtert, denn das ist das Einzige, was ich nicht beherrsche. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal hier oben gestanden hat. Darf ich mal Hände sehen? Okay, denn ich muss das unbedingt, falls ihr das nicht wisst, erzählen, was ich hier sehe. Das ist also wirklich originell. Ich weiß nicht, ob es so geplant war oder ob das Zufall ist. Ich sehe hier eine Uhr und die Uhr zeigt an, ja, es stimmt, 10 Sekunden vor 12. Gibt es etwas Adventistischeres? Es ist 10, nicht 5 Minuten, es ist 10 Sekunden vor 12. Kann unsere Botschaft eindringlicher werden? Andererseits steht die Uhr. Das heißt, adventistische Verkündiger werden darin bekräftigt, nicht auf die Zeit zu schauen und zu verkündigen. Gleichzeitig daran erinnert, lass deine Botschaft die Dringlichkeit der Wiederkunft Christi verspüren. Es ist 10 Sekunden vor 12. Finde ich klasse. Das musste ich einfach mal loswerden, wo ich als Übersetzer das immer gesehen habe die ganze Zeit und mich gefreut habe, ach, wir haben ja noch reichlich Zeit. Ich möchte etwas über das Zeugnis geben, sprechen. Und ich muss sagen, das ist das Faszinierendste, das Aufregendste, das Spannendste, was ich mir vorstellen kann. Denn hier haben wir es ja mit einer Schnittstelle zwischen Gott und Mensch zu tun, wo wir zusammenarbeiten können mit dem großen, allmächtigen Gott des Universums. Ist das nicht spannend? Und wenn wir uns darüber Gedanken machen, wie funktioniert das? Und ich bin froh und dankbar über das, was Mike Tilley vorhin erzählt hat. Das finde ich so gut und so richtig. Wir müssen das Zeugnis, das wir geben wollen, vorbereiten durch ein Gebet. Ohne Gebet geht es nicht. Denn da kommt diese übernatürliche Dimension rein in das, was wir tun. Und wenn wir beten, haben wir ja eigentlich immer so ein etwas, ja, so ein Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite sagt Jesus, bittet, was immer ihr bittet, wird euch gegeben. Auf der anderen Seite, dein Wille geschehe. Ja, und dazwischen bewegen wir uns und wir sind uns in den meisten Fällen nicht ganz sicher. Kann ich wirklich erwarten, dass Gott dieses Gebet erfüllt? Entspricht es dem Willen Gottes? Kennt ihr das? Ja, aber wenn es um das Zeugnis geben geht, anderen Menschen von Christus zu erzählen, wie sicher können wir uns sein, dass das im Sinne und nach dem Willen Gottes ist? 100%. Stimmt's? Wenn also irgendjemand das Problem hat, dass er nicht genügend Gebetserfahrungen hat, dann sollte er bitten, Herr, gib mir heute die Chance, dich zu bezeugen. Ich habe es schon oft gesagt, es ist das gefährlichste Gebet, das man beten kann, weil das nämlich erhört wird. Die Chance bekommen wir, die Gelegenheit bekommen wir, ob wir es wollen oder nicht. Manchmal fällt es mir ein, wenn ich auf der Autobahn mit 250 fahre und am liebsten irgendjemanden den ausgestreckten Mittelfinger zeigen möchte. Ich tue es dann nicht, nein, aber ich bin dicht davor. Und dann überlege ich mir, wenn ich jetzt an der nächsten Autobahnraststätte auf die Toilette gehe und der sitzt, steht genau neben mir, das ist nicht die Grundlage für ein gutes Glaubensgespräch. Gut, vielleicht in der Toilette sowieso nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, es gibt tausende von Möglichkeiten, jeden Tag mindestens eine, wo wir die Chance haben, Zeugnis zu geben. Ich habe mir in letzter Zeit ein bisschen Gedanken gemacht darüber, ja, was sagen wir dann, wenn wir die Chance haben, mit jemandem ins Gespräch zu kommen? Worüber sprechen wir dann eigentlich? Ich habe mich im Laufe der letzten Jahre auf das Thema großer Kampf spezialisiert. Das heißt, wie Gott mit der Rebellion des Luzifer umgeht und wie sich der große Kampf auf unsere Erde bewegt hat und was ich an Gott bewundere, dass er nämlich nicht seine Allmacht einsetzt, um uns zu erdrücken oder seine überlegene Intelligenz, um uns zu manipulieren, sondern dass er unsere freie Entscheidung respektiert. Ich habe das oft ausprobiert. Ich glaube, einige von euch haben gehört, dass ich gerne Anhalter mitnehme. Ja, ich gehe so weit, dass ich extra einen Tag vor einer Reise, wenn ich mit dem Auto in Mitteleuropa unterwegs bin, die Mitfahrzentrale anrufe und sage, ich fahre morgen da und dahin. Haben Sie jemanden, der mitfahren will? Da gibt es sogar Geld für. Das Geld setze ich dann ein, um die Leute, die mitfahren, zum Essen einzuladen. Ich erinnere mich an einen Fall. Da hatte ich 3 Leute bei mir im Auto. Hinten auf der Rücksitzbank saßen Leute, das waren Ausländer. Ich wusste nicht, woher sie kamen. Sie sahen auch ausländisch aus. Neben mir saß jemand, ich weiß, in der Schweiz sieht man nicht unbedingt als Ausländer aus, wenn man aus Deutschland oder aus Österreich kommt, aber ihr wisst, was ich meine. Neben mir saß jemand, der sprach gut Deutsch. Nein, ich bin mir eigentlich nicht mehr sicher. Oder Englisch. Ist egal. Auf jeden Fall, ich konnte mich mit dem gut unterhalten. Und ich habe mit ihm über den großen Kampf gesprochen. Über die Rebellion des Luzifer. Und darüber, wie Gott damit umgeht und wie es eigentlich gar nicht anders funktionieren kann, dass die Wesen im Universum und die Menschen auf der Erde selbst entscheiden müssen, ob Gott liebenswürdig und vertrauenswürdig ist oder nicht. Und dass niemand durch Manipulation oder Angsteintreiben oder Zwang in den Himmel gebracht werden kann. Und. Als wir angekommen waren, das war eine Fahrt von Frankfurt nach Dortmund, als wir in Dortmund angekommen waren, da verabschiedete ich mich von allen und der Mann, der rechts hinter mir saß, stellte sich dann vor, das war ein Arzt aus Afghanistan, der zwar sehr schweigsam war, aber der jedes Wort verstanden hatte. Ein Muslime. Und er sagte, das, was Sie da erzählt haben über die Rebellion des Luzifer, das hat Sinn gemacht. Das finde ich gut. Wo kann ich darüber noch mehr nachlesen? Das interessiert mich. Das habe ich noch nie gehört. Und mir ist bewusst geworden, dass wir etwas ganz Kostbares da haben. Wir haben eine Erklärung, ein Erklärungsmodell für all die Dinge, die in der Welt passieren und die Menschen nicht verstehen. Wie kann es ein gerechter Gott zulassen, dass dieses Unheil passiert, dass diese Katastrophen passieren und unschuldige Menschen betreffen und so weiter. Wir haben die Lösung und wir können Gott als den wunderbaren, gerechten, liebenden, geduldigen, unsere Freiheit respektierenden Gott vorstellen, der er ist. Ich habe das bestimmt über 100 Mal seitdem erzählt. In jüdischen Geschäftskreisen, unter Atheisten, bei Evangelikalen, bei Namenschristen, überall. Und ich habe immer wieder gehört, das macht Sinn. das verstehe ich. Jetzt begreife ich es. Wisst ihr, es gibt so viele Gelegenheiten. Manchmal liegen diese Gelegenheiten direkt vor der Haustür. Wir haben nicht die Verantwortung, 6,6 Milliarden Menschen zu bekehren. Aber wir haben den Auftrag, den Menschen, denen wir heute begegnen, das Samenkorn zu geben, Zeugnis abzulegen. Ich glaube, einige von euch wissen, meine Nachbarn in Amerika haben mich praktisch händeringend darum gebeten, dass ich ihnen erzähle, wie man gerettet wird. Ja, seitdem gebe ich ihnen Bibelstunden. Und das Tolle ist, also die können gar nicht genug kriegen, wenn ich da bin. Ich bin leider nicht oft genug in Amerika, wo ich wohne. Aber wir sind jetzt dabei, dass wir dreimal die Woche eine Bibelstunde haben. Warum? Weil sie so einen Hunger haben nach dem Wort Gottes. Und ich will euch noch etwas sagen. Ich habe mich erkundigt, ich habe das studiert und recherchiert. Welche Themen sind die wirksamsten von denen, die wir aus der Bibel haben? Worüber soll ich in welcher Reihenfolge sprechen? Ich habe das übrigens das Gleiche für eine Evangelisation gemacht, für die ich gerade vorbereite. Ich habe mich damit befasst, was ist das Geheimnis der erfolgreichen adventistischen Verkündiger im Gegensatz zu denen, die nicht so erfolgreich sind. Und ich habe festgestellt, dass diejenigen, die erfolgreich sind, relativ frühzeitig an die schwierigen Themen herangehen. Dreifache Engelsbotschaft. Mahlzeichen des Tieres. Das Tier. Babylon. Und die Menschen hören hin. Die Menschen sind interessiert. Wir haben eine Botschaft. Am letzten Freitag, also Freitag vor einer Woche, war ich zu Gast bei meiner Nichte in Landshut. Sie ist erst vor kurzem getauft worden. Und sie fragte mich, sie sagte, Gerhard, du musst mir unbedingt mal etwas erklären, was ich noch nie so richtig verstanden habe. Was hat es eigentlich mit der dreifachen Engelsbotschaft auf sich? Und dann haben wir die Bibel genommen und sind das durchgegangen. Wisst ihr eigentlich, dass die dreifache Engelsbotschaft die Botschaft ist, die Gott uns aufgetragen hat als Gemeinde? Dass wir nur aus diesem Grund auf der kirchengeschichtlichen Landkarte erschienen sind, weil Gott uns diese Botschaft gegeben hat? Wisst ihr, was da drin steht? Da sind drei Dinge drin. Erstens, gebet Gott die Ehre, dem Schöpfer Gott, denn die Zeit des Gerichts ist gekommen. Sie wird nicht kommen, sie ist hier. Dringlicher kann man die Botschaft von der Wiederkunft nicht gestalten. Zweitens, Babylon ist gefallen. Ja, wenn wir diesen Auftrag haben, das zu verkündigen, dann müssen wir auch sagen, wer Babylon ist und worin der Fall von Babylon besteht. Und drittens, die Geschichte mit dem Mahlzeichen nicht annehmen, Siegel Gottes, Mahlzeichen des Tieres, das ist eine Botschaft, die geht gegen den Zeitgeist. Ihr wisst ja, was Zeitgeist ist. Zeitgeist ist die Art und Weise, wie Menschen denken, ohne dass sie sich darüber im Klaren sind, dass sie so denken. Nicht? Unser Zeitgeist diktiert Harmonie, Freundschaft, nicht Konfrontation. Aber hier hat Gott uns eine Botschaft gegeben, die voll auf Konfrontation geht. Das ist keine Botschaft, mit der wir uns Freunde machen bei anderen Kirchen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Wie gehen wir damit um? Wie können wir eine so unpopuläre, aber wichtige Botschaft so rüberbringen, dass sie gewinnend wirkt, dass wir einladend und liebend rüberkommen? Es ist eine Herausforderung. Und ich muss sagen, ich ringe da auch mit mir. Wie kann ich das an welcher Stelle einbauen und in welcher Klarheit rüberbringen, ohne dass ich jemanden beleidige, vor den Kopf stoße? Ich möchte niemanden vors Schienbein treten. Und dennoch möchte ich den Auftrag Gottes ausführen. Ich muss in diesem Zusammenhang an einen befreundeten Unternehmensberater denken. Das ist kein Adventist, obwohl er früher meine Freundin hatte, die Adventistin war. Aber das macht ihn noch lange nicht zu einem Adventisten. Ein Unternehmensberater, ein ungewöhnlicher Mensch. Ich sage immer, der hat so ein bisschen einen Robin Hood-Komplex. Nimm es von den Reichen, das sind die Banken bei ihm, und gib es den Armen, das sind die mittelständischen und kleinen Unternehmer. Dieser Mann hat etwas ganz Ungewöhnliches. Der wird ja gerufen, wenn Leute in einer ganz tiefen Krise stecken. Wenn sie ihr Haus, ihr Unternehmen, ihre Existenz verlieren, dann wird er aktiv. Und dieser Mann hat, abgesehen von seinem großen Wissen, hat er eine Ausstrahlung, hat er eine Art, die ständig signalisiert: Mach dir keine Sorgen, alles wird gut. Könnt ihr euch vorstellen, wie das Balsam auf der Seele dieser Leute ist, die in einer Krise stecken? Mach dir keine Sorgen. Jetzt regeln wir die Dinge. Alles wird gut. Und ich wünsche mir, dass wir als Adventisten in der Lage sind, Menschen, die in der Krise stecken, irgendwie durch unsere Verbindung zu Gott rüberzubringen: Mach dir keine Sorgen. Alles wird gut. Ich zeig dir den Weg. Ich weiß, meine Zeit ist ab. Vielleicht ein letzter Gedanke. Ich träume manchmal davon, wenn ich tagträume, dass ich irgendwann in den Parkanlagen des himmlischen Jerusalems spazieren gehe, zwischen den Wasserfällen und den schönen Blumen und Bäumen, die dort sind. Und dass dann auf einmal jemand auf mich zukommt, ein Erlöster, und der zu mir sagt: Sie werden sich wahrscheinlich oder du wirst dich wahrscheinlich nicht an mich erinnern. Aber ich saß einmal auf der Rücksitzbank in deinem Auto. Ich habe damals kein Wort gesagt. Aber ich habe zugehört, wie du über Gott gesprochen hast. Über diesen gerechten, liebenden, fairen Gott. Und damals habe ich mich in diesen Gott verliebt und deshalb bin ich hier. Gibt es eine schönere Belohnung für uns? Das motiviert mich und ich wollte, es würde uns alle motivieren. Es gibt nichts Schöneres. Danke.